Oder ich denke, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, es funktioniert von alleine.
Das ist ja,
genau. Moment, es funktioniert gut oder sehr gut von alleine. Es funktioniert schon irgendwie von alleine. Aber dann, also ich kann auch mit vier Plattenreifen fahren. Ja, aber dann habe ich einfach Folgeschäden und das Auto hält nicht so lange durch.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder und dazu gehört auch die Frage, ob sie mit Vitaminen und Nährstoffen optimal versorgt sind. Doch während manche auf natürliche Ernährung schwören, setzen andere auf Supplements. Aber was brauchen Kinder wirklich und wo fängt unnötige Überversorgung an? Dr. Christian Schellenberg ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und führt eine Privatpraxis für ganzheitliche Medizin in Potsdam. In der Praxis legt er besonders Wert auf eine individuelle, komplementäre Diagnostik und Therapie für Patienten jeden Alters. Dr. Schellenberg ist bekannt für seine einfühlsame unkompetente Betreuung, bei der er sich stets ausreichend Zeit für seine kleinen Patienten und deren Eltern nimmt. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Christian Schellenberg.
Nils, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ach Christian, ich freue mich schon so lange auf dieses Interview und dann, ich muss dir sagen, schon mal vorab, dass ich glaube, bei der Wunschliste, welches Thema ich mal behandeln soll, du auf der absoluten Nummer 1 bist. Das heißt also, die Frage nach Kindersupplementierung ist der häufigste Wunsch, der an mich herangetragen wurde. Und von daher kann ich jetzt einfach schon mal sagen, die Erwartungshaltung ist sehr hoch.
Ja, ich hoffe, dass ich die bedienen kann und freue mich, dass wir hier ein schönes, intensives, ja, ganzheitliches Gespräch führen können.
Ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir das auch gut machen werden. Und deswegen komme ich zu meiner ersten Frage, die gar nichts mit dem Rest zu tun hat. Christian, wie sieht dein perfektes Sonntagsfrühstück aus?
Perfektes Sonntagsfrühstück. Also ich schlafe doch am Sonntag dann gerne mal aus und danach darf es dann gemütlich und in Ruhe sein. Und da gehört auch ein Smoothie mit Rote Beete, Karotten, Äpfeln, was alles so da ist, mal dazu. Mhm. Aber auch mal eine Schrippe und mit ein bisschen Fisch, ein bisschen Lachs drauf. Also es darf sich vor allem etwas hinziehen am Sonntag.
Es darf sich vor allem etwas hinziehen, ja. Sehr gut. Dann lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie funktioniert Gesundheit eigentlich? Gibt es eine Art von Grundprinzip, nach dem unser Körper gesund bleibt?
Also das ist eine Frage, die ich schon immer wieder mit neuen Eltern in der Praxis ausführlich diskutiere oder bespreche. Denn in der heutigen Zeit ist es so, dass wir die Frage, was ist krank und was ist gesund, sehr an den Symptomen, also an dem, was wir spüren, festmachen. Ja, also alles, was sich doof anfühlt, was wir nicht wollen, was irgendwie mit Unwohlsein verbunden ist, das ist quasi fast per Definition Krankheit. Und immer wenn es uns gerade anders geht, also gut geht, dann sind wir gefühlt gesund. Also ganz konkretes Beispiel, das Kind mit Fieber, was nicht in die Kita geht, ist krank und das ist natürlich stressig und schwierig für Eltern. Und solange es funktioniert und solange alles rund läuft und es ist glücklich und man kann schön damit spielen und es ist, ja, dann ist es gesund. Und das ist aus meiner Sicht schon mal den ersten Zahn, den wir ziehen müssen, den ich ziehen muss den Eltern. Denn es kommt sehr häufig vor, dass Eltern in die Praxis kommen und sagen, oh Gott, mein Kind hat 40 Fieber und ich beglückwünsche sie und sage, wunderbar, super.
Ui,
und das
da wäre ich auch irritiert.
Da kriegen die sozusagen manchmal erstmal den Kompass nicht gerade. Ja, wir müssen einfach sehen, dass wir Menschen leben hier auf diesem Planeten in Gesellschaft mit vielen anderen Lebewesen, Organismen. Und wir haben uns über die Jahrhunderte einfach ein System erschaffen, wo wir sozusagen unseren Platz hier erhalten können und wo es für uns gut funktioniert, wo wir die Sachen mit unserem Körper hier sozusagen machen können, die wir wollen, und uns aber auch in irgendeiner Form abgrenzen können gegenüber auch äußeren Faktoren. Und da spielt es einfach eine ganz große Rolle zu verstehen, dass das, was da an Mechanismen entstanden ist, wir nennen das also Immunsystem, das gibt es sozusagen körperlich, das gibt es aber auch zum Beispiel mental, wir haben auch ein mentales Immunsystem, also was uns immer wieder stabilisiert, was uns in diese gesunde Mitte bringt, dass wir dieses System als solches erstmal verstehen und wenn dort bestimmte Zustände auftreten, dann sind die nicht grundsätzlich schlecht. Ja? Ich will dir mal ein Beispiel geben. Wenn ein Kind 1,5 Jahre ist, dann ist es sehr abhängig von seiner Mutter. Also ein Kind mit 1,5 Jahren, und wir müssen das immer evolutionär betrachten, wie war das vor 3 bis 7.000, 12.000 Jahren, das musste Bescheid sagen, wenn es ihm schlecht geht. Ja, das konnte nicht einfach lieb und nett sein die ganze Zeit, weil dann wäre es verhungert oder irgendwo vergessen worden. Und das heißt also, Kinder müssen auf sich aufmerksam machen Und dieses Programm fährt halt jetzt immer noch. Ja, wenn es einem Kind schlecht geht, dann weint es. Und das ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Mhm. Wenn das Kind eine zum Beispiel Infektion hat, dann macht es etwas, damit es die Infektion überwindet und gleichzeitig auch dabei lernt, wie das Ding denn eigentlich aussieht, damit es beim nächsten Mal das schon kann. Und da gehen Mechanismen zum Beispiel wie Fieberreaktionen mit einher. Und Fieber ist nicht die Krankheit, sondern ist ein Teil der Lösung. Ja, und man macht Kinder ja eher kaputt, wenn man diese ganzen blöden, ungewünschten Zustände wegmedikamentiert. Ja, also morgens, mittags, abends, nachts Fiebermittel in verschiedenen Wechseln geben. Gleichzeitig, ich bin kein Gegner von Fiebermitteln. Das ist auch in der Situation, in der wir das brauchen, in Ordnung und notwendig. Aber man darf immer überlegen, was ist jetzt gerade in Richtung Gesundheit gehend und was ist sozusagen, um Schaden, größeren Schaden, ja, zu vermeiden.
Kann ich total gut verstehen. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als meine Tochter im Kindergarten war, hat sie gefühlt jeden Virus, der da war, mitgenommen. So.
Und weißt du was? Dafür ist sie da. Dafür ist sie im Kindergarten.
Ja.
Ja, Kinder gehen in den Kindergarten und das ist jetzt meine Sicht und ich habe da durchaus manchmal einen Dissens mit Kindergärten und Erzieherinnen. Kinder gehen in den Kindergarten für Sozialkontakte und für Immunkontakte. Mhm. Ja, und das ist die Trainingsstätte. Also mal früher war Kindergarten zu Hause. Da waren 7 bis 12 im eigenen Haushalt. Ja. Jetzt hat man 1 bis 2. Ja, wo sollen die denn diese ganzen Viren mal herbekommen, damit sie sie einmal lernen, um sie dann zu können?
Ich fand das auf jeden Fall insofern ganz spannend, weil die war dann de facto, muss man sagen, eigentlich einmal im Monat gefühlt krank, so. Und dann hat sie aber gefühlt dieses Trainingslager so gut absolviert, dass die, ich glaube, die hat in ihrer ganzen Schulzeit, also bis zum Abitur, also wenn es in Summe 10 Krankheitstage waren.
Genau, das ist der Punkt. Dann ist es optimal verlaufen, ja. Und wenn du das Kind im Kindergarten gut aufstellst, also wenn es das alles im Körper hat, was notwendig ist, damit das Immunsystem funktioniert, da gehören eben alle Vitamine, Mikronährstoffe dazu, da gehört aber auch eine liebevolle Umsorgung dazu, da gehört auch dazu, dass ein krankes Kind eben nicht in den Kindergarten geht. Also ein krankes Kind in den Kindergarten zu schicken, ist kein Problem für die anderen, sondern für das Kranke. Ja. Und ich höre manchmal so, ja, mein Kind ist mal krank, weil die anderen schicken ihre kranken Kinder immer hier hin. Ja, das tut mir leid für die anderen kranken Kinder. Der Punkt ist einfach der, Keim einsammeln, dann nach Hause, dann umsorgen, dann alles, was so ein Kind braucht, auch wenn es denn in der Situation mal sich ein bisschen doof anfühlt, ist auch das wichtig. Also wir müssen auch Kindern zugestehen, dass sie also, ja, ich sag jetzt mal, wie so ein Resilienztraining bekommen. Also die Welt ist nicht immer rosarot und wunderschön. Also nicht jeder kleine, sagen wir mal, Schmerz muss sofort wegmedikamentiert werden, sondern es darf auch mal herausfordernd sein und es darf auch mal ein bisschen unangenehm sein oder ein bisschen mehr. Aber der Punkt ist einfach der, was ich finde, was Eltern Kindern mitgeben können, ist einfach, auch wenn es mal blöd ist, auch wenn es sich mal unangenehm anfühlt, auch wenn es mir mal schwer fällt, es ist immer jemand bei mir, ich werde begleitet und es wird auch wieder gut. Mhm. Ja? Und mit dem Trainingslager ist hinterher die Welt zu schaffen, in der wir ja leben, da kommen diese Herausforderungen. Und das darf eben genau in diesem Kontext einfach gelernt werden.
Anhand das Viren-Bootcamp-Kindergarten.
So ungefähr, ja.
Was passiert denn, wenn der Körper diesen natürlichen Heilungsprozess nicht mehr schafft? Das heißt also, wann entstehen denn so chronische Krankheiten?
Also der Punkt ist immer der, jetzt haben wir gerade von Bootcamp gesprochen, also ich, ja, den Vergleich mit Sport, der ist eigentlich ganz gut. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, ein Mensch, jetzt zum Beispiel Kindergarten, Kind mit Krankheiten, zu überfordern. Und da ist es halt wichtig, Eltern zu begleiten, einfach zu gucken, wie erkenne ich Überforderung? Wann muss ich jetzt auch wirklich gucken, wann braucht das Kind eine Unterstützung? Also wenn ich jetzt sozusagen den Sportler nehme und der ist noch nicht wirklich trainiert, ich kann nicht 25 Kilometer mit dem am ersten Tag rennen. Da mache ich den mehr kaputt. Ja? Ich muss einfach gucken, auf welchem Level kann ich das Training dosieren. Ja? Und wann brauche ich mal eine Unterstützung? Oder hat er ein Grundproblem? Also hat der Sportler ein gebrochenes Bein? Ja, da können wir gar nicht joggen gehen.
Definitiv, definitiv. Ja? Also das.
Und dann brauchen wir ärztliche Unterstützung, zu gucken, ich bin kein Gegner von Antibiotikatherapien. Das sind wunderbare Medikamente. Ich bin auch kein Gegner von der Feuerwehr. Ich bin super Freund von der Feuerwehr. Aber ganz ehrlich, nicht in meinem Wohnzimmer.
Verstehe ich.
Ein Moment, wenn es brennt, doch in meinem Wohnzimmer. Weißt du? Aber was machst du danach, wenn die Feuerwehr da war und die hat alles gelöscht?
Gibst du ihn dann aus?
Nee, dann renovierst du.
Ja, klar.
Und in der heutigen Medizin ist es halt häufig so, ich mache im Vorfeld schon, um sicher zu sein, damit bloß nichts anbrennt, dann nehme ich für jedes kleines Teelicht nehme ich den Feuerlöscher und mache das. Dann bist du sicher, dass die Flamme aus ist. Und zwar sicherer, als wenn ich puste. Hm. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was wir heutzutage haben. Die Angemessenheit der Maßnahmen, die wir so mit den Kindern machen und wie viel wir denen zutrauen. Und auch natürlich das Einschätzen, wann ist noch okay und wann ist nicht mehr okay. Das ist aber weniger an irgendwelchen Einzelfakten zu beziffern oder zu sehen, sondern es hat auch ganz viel mit Gefühl der Eltern zu tun. Wann fühle ich mich noch sicher? Und wenn ich nicht mehr den Eindruck habe, ich kann das hier handeln, dann muss man halt einen Fachmann fragen und dann darf man eben seinen Kinderarzt mal fragen und wird hoffentlich so begleitet, dass eben die Heilungsunterstützung auch einen Stellenwert dabei hat.
Was würdest du denn sagen, welche Faktoren spielen dabei die größte Rolle? Geht es eben halt da um das Thema Ernährung, Stress, Umwelt oder Genetik?
Ja, es sind alles Einflussfaktoren. Ja? Okay. Manche können wir mehr beeinflussen, manche können wir weniger beeinflussen. Es gibt genetische Auffälligkeiten, also jetzt den ganz Extremfall, es gibt ein Kind, das einen genetischen Immundefekt hat, ja, dann sind die Bedingungen einfach grundsätzlich andere. Ja? Und auch die Umweltfaktoren können wir nicht wirklich sehr beeinflussen. Ja, also zumindest nicht für das einzelne Kind. Also wenn ich jetzt im Prinzip eine Feinstaubbelastung habe, dann habe ich einfach eine Belastung der Lunge und die Luft heutzutage ist einfach anders als vor 200 oder vielleicht vor 700 Jahren. Ja? Und dann können wir sozusagen an den Sachen nicht so viel rumschrauben. Bei anderen Sachen haben wir individuelle Einflussmaßnahmen. Also wenn wir zum Beispiel über die Ernährung uns austauschen oder wenn wir überlegen, was kann man da anders machen? Ja klar, man kann das Kind natürlich mit ja ganz, weiß ich nicht, wenig und minderwertigen Nahrungsmitteln ernähren. Also ich sag mal, klassisch morgens Nutella-Brot und dann kein Mittagessen.
Das ist gut oder schlecht?
Das ist ein Problem. Ja, weil wir damit sozusagen die vielfältige, üblicherweise zu früheren Zeiten vorhandene Versorgung einfach auf ganz, ganz wenige Sachen reduziert haben. Ja, und das ist im Grunde genommen wichtig, dass wir gucken, welche Grundbedürfnisse hat so ein Mensch, welche kann ich eben beeinflussen, welche nicht. Und bei der Ernährung habe ich einen großen Einfluss, bei der Bewegung habe ich einen großen Einfluss. Und ja, und da, wo ich einen großen Einfluss habe, wo ich was verändern kann, da sollte ich doch ansetzen. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, ob die Luftqualität jetzt schlechter oder weniger schlecht ist. Macht nicht so viel Sinn. Dann lieber in die veränderbaren Faktoren einfach ja, investieren, Zeit, Engagement.
Auch wenn du das Bootcamp Kindergarten jetzt gerade ja so gelobt hast, wenn man aber trotzdem jetzt in meinem Fall jetzt sozusagen, was ich beschreibe, dass sie eigentlich quasi gefühlt aus der einen Krankheit raus und in 3 Wochen dann schon wieder die nächste rein gewesen ist, so zu dieser Zeit im Kindergarten.
Ja.
Ist das dann etwas, wo man als Elternteil dann irgendwann doch auch mal sagen muss, vielleicht steckt da doch ein gewisses Ungleichgewicht dahinter?
Also was mir sehr wichtig ist, ist im Prinzip, dass die Kinder dazwischen wieder gesund werden. Mhm. Ja? Also krank, ein bisschen besser, aber nicht wirklich ganz gesund. Dauerhusten und dann vor lauter, ja, manchmal auch Zwängen, denen die Eltern letztendlich sind, wegen beruflicher Verpflichtungen. Dann so ein halbkrankes Kind wieder in den Kindergarten schicken und dann geht es wieder ganz krank und so weiter. Also es sollte schon Phasen dazwischen geben, in denen das Kind wieder gesund ist. Woran erkennt man das? Also natürlich hat es kein Fieber, es spielt, es kann fröhlich da im Kindergarten alles da wahrnehmen. Der Appetit ist eigentlich auch ein ziemlich guter Marker. Also bei Infekten essen die Kinder schlechter. Und das ist übrigens einfach eine sehr wichtige, gute Sache. Die sollen einfach mal Pause machen vom Verdauungstrakt, sollen da keine Energie verbrauchen. Trinken ist extrem wichtig, da dürfen Eltern danach gucken. Und wenn dann sozusagen die Krankheit überstanden ist, Prost, wenn die Krankheit überstanden ist und wenn dann letztendlich der Appetit wiederkommt, das ist meistens der Punkt, wo ich sage, so jetzt ist man durch. Und dann kann man eben diese Belastung, was heißt Belastung, aber den Einfluss des Kindergartens wieder neu bringen und dann guck mal, wie das nächste Abenteuer so ja, auf einen zukommt.
Aber wo würdest du sagen, beginnt das Warnsignal für die Eltern, dass das Immunsystem des Kindes wirklich Unterstützung braucht?
Ja, wie gesagt, also wenn es eben diese gesunden Phasen, wo alles gut läuft, wenn die nicht deutlich überwiegen,
okay,
dann haben wir wirklich ein Problem. Also natürlich darf man mal krank sein, aber man darf keine Krankheitstage von 50% der Kindergartenzeit haben. Dann ist also wirklich, hängt was schief. Also krank sein bedeutet eine Woche krank sein oder vielleicht auch mal 2 Tage drauf und sich dann wieder sortiert haben und dann aber auch wieder eine gesunde Phase im Kindergarten durchmachen, dann ist sozusagen, dann sind wahrscheinlich die Bedingungen für das Kind, also die Heilungsmöglichkeiten, auch gut. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich überlegen, was sind die Ursachen dafür, dass eben das Kind nicht aus dem Knick kommt, dass es eben nicht diesen gesunden Zustand wieder schafft.
Aber dann nehme ich das Wort Bedingungen mal auf. Was sind denn die wichtigsten Bedingungen, damit ein Körper von selbst wieder gesund werden kann?
Genau. Also die Versorgung, unser Körper ist letztendlich ein biochemisches, ja, eine biochemische Maschine zum großen Teil. Ja, wir haben da auch noch so ein bisschen Seele da drin rumfliegen. Aber wenn wir jetzt mal vor allem die Biochemie und das Immunsystem angucken, dann ist es ein sehr, sehr, sehr feines Räderwerk, was wir bis heute letztendlich noch nicht wirklich im Detail verstanden haben. Aber wir kennen einzelne Faktoren, die notwendig sind. Und da vergleiche ich immer auch ganz gerne das mit einem Auto. Also die 4 Reifen am Auto müssen aufgepumpt sein. Wenn sie das nicht sind, dann brauche ich auch ehrlich gesagt keinen Fahrtrainer und dann muss ich mich auch nicht darüber beklagen, dass ich sozusagen aus der Kurve fliege oder dass es knirscht oder dass ich eben eine Geschwindigkeit nicht erreiche. Da muss ich mich erstmal darum kümmern, dass die strukturellen Komponenten, dass die erstmal da sind. Und da haben im Prinzip Ernährungskomponenten einen großen Anteil daran. Und da gibt es wiederum einige, die da sehr herausstechen, die heutzutage, und da kann ich wirklich nur aus Hunderten von Blutentnahmen in den letzten Jahren, ja mittlerweile schon ja, 2 Jahrzehnten, also 20 Jahren mache ich das ja schon, berichten, dass wir da immer wieder ähnliche Mangelzustände haben. Und wenn ich Kinder in der Praxis sozusagen untersuche und auch da mal eine Mikronährstoffanalyse mache, dann ist es wie wenn sozusagen der Automechaniker ein Auto vorgefahren kriegt und das hat jeder, der kommt, hat 4 platte Reifen. Also ich finde bestimmte Mangelzustände regelhaft immer wieder, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Aber die Momente, wo ich sage, ach, hab noch gar nichts gemacht, irgendwie was Besonderes eingenommen oder supplementiert oder und es ist alles gut, das ist wirklich, das kommt einmal im Jahr vor. Mhm. Obwohl die Eltern sagen, ich ernähre mich doch gut, wir gehen im Bioladen einkaufen. Es ist doch alles, wir machen schon alles, was geht. Ja.
Ich finde es ganz interessant, dieser auch so ein ich würde ihn mal als Influencer bezeichnen, Gesundheitsinfluencer Christian Wolf, der wurde sehr stark in der Community auch dafür gebasht, weil er seinem Kind eben halt einen Mikronährstoffcocktail oder sein Baby schon zusammengestellt hat, wo unter anderem auch Kreatin mit dabei war. Also er ist eben halt eher so ein jemand, der sehr stark eben halt auch das Thema Krafttraining eben halt auch so macht und deswegen auch wahrscheinlich und nicht nur deswegen, er kennt sich auch mit vielen Studienlagen aus, deswegen aber ein großer Kreatin-Fan und deswegen glaubt er es auch, dass das eben halt gut ist für sein Baby eben halt zu tun. Und ich fand es ganz interessant, dass diese Menschen, die sich so sehr darüber aufregen, dass er jetzt auf die Idee kommt, einen Mikronährstoff zu supplementieren für ein Baby, die gleichen sind, die wahrscheinlich, wenn ihr Kind weint, ihm einen Schokoriegel in die Hand drücken, um es zu trösten. So. Und ich finde da, also da muss man jetzt wirklich keine 2 Meinungen zu haben, dass der Schokoriegel nicht gesund ist. So, full stop. So, ob die Supplementierung von Kreatin schon notwendig ist bei einem Baby, kann man drüber streiten. Aber trotz allem finde ich irgendwie so, dass man etwas, was eigentlich immer einer gesundheitlichen Förderung, also die Idee einer gesundheitlichen Förderung hinter hat, wie eben halt eine Supplementierung, so ein Aufreger ist, während kein Mensch sich darüber aufregen würde, wenn man jetzt eben das Baby oder das Kind mit einem Eis in der Hand oder mit einer Schokolade in der Hand oder sonst was sehen würde.
Oder Nudeln mit Tomatensauce. Kind ist nur Nudeln mit Tomatensauce.
Okay.
Naja, es ist ein Problem.
Ja.
Das ist eine Mangelernährung, ja. Und das ist schon richtig so, ne? Also gut, ich habe jetzt noch keinem Kind in dem Alter Kreatin empfohlen, muss ich ja nun auch wirklich sagen. Ich bin aber schon bei den Jungs, die im jugendlichen Alter ins Fitnessstudio gehen, der Meinung, dass man auch Kreatin supplementieren kann. Da reden wir über die Mengen, da reden wir über ein sauberes, also sozusagen unbelastetes Präparat, nicht irgendwelche dubiosen Quellen. Aber letztendlich, das ist dann schon in Ordnung. Wichtig ist im Prinzip einfach der Gedanke, oder ich denke, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, es funktioniert von alleine.
Das ist ja
genau. Moment, es funktioniert gut oder sehr gut von alleine. Es funktioniert schon irgendwie von alleine. Aber dann, also ich kann auch mit 4 platten Reifen fahren. Ja, aber dann habe ich einfach Folgeschäden und das Auto hält nicht so lange durch. Und wir haben halt die Möglichkeit, uns ein neues Auto zu kaufen oder die Reifen zu wechseln. Aber hier dieses Erfahrungsinstrument, diesen Körper, der sozusagen dem Kind ja am Anfang des Lebens geschenkt wird. Ja? Also die Eltern schenken dem Kind einen Körper und der wird beseelt. Und ja, aber der ist dann halt einfach das Ding, was benutzt wird. Und wenn es dann im Endeffekt auf die Felge gefahren wird oder schlimmer, wenn es auseinanderfällt, dann ist es halt dann auch vorbei. Und da ist es halt ganz wichtig zu sehen, warum soll man sich nicht um dieses Geschenk einfach möglichst gut kümmern und letztendlich da viel Augenmerk drauf richten.
100%.
Und es funktioniert. Also das ist ja auch das, was ich in der Praxis halt einfach sehe. Ich mache ja Sachen und ich sehe ja hinterher, die Kinder sind ja halt einfach gesünder. Ja, also die kommen ja dann einfach nicht mehr oder wegen Krankheiten seltener zu mir. Das ist jetzt eine Pauschalaussage. Ich bin jetzt nicht bei jedem Kind in der Lage, alles sozusagen von jetzt auf gleich mit einer Empfehlung zu verändern, zu optimieren. Aber in der Richtung, muss ich wirklich sagen, macht mir das Freude, so viele gesunde Kinder zu betreuen, zu begleiten, die dadurch ja einfach ihr Potenzial ausschöpfen können.
Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, wir sprechen schon das Thema Ernährung an. Die Frage ist ja, kann man sich wirklich gesund ernähren? Also ich spreche natürlich auf der einen Seite eben halt die grundsätzliche Tatsache an, dass die Böden eben halt nicht mehr, also die insgesamt, ein Brokkoli hat glaube ich heute 30% weniger Vitamine und 40% weniger Mineralien als vor 10 Jahren und so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass kleine Kinder Brokkoli essen, ist ja noch nicht mal unbedingt gegeben. Das heißt also, nur weil man weiß, was gesunde Ernährung ist, bleibt es dann häufig dann, damit das Kind überhaupt was isst, dann kommt es dann häufig doch zu Nudeln mit Soße.
Und genau. Also ich habe immer 2 Regeln in der Kinderernährung. Die Eltern suchen gutes Essen aus, und zwar von Anfang des Lebens. Das kann man nicht jetzt plötzlich mit einem 6,5-Jährigen starten, aber die Eltern suchen qualitativ hochwertiges Essen aus und kaufen im Bioladen ein. Übrigens, der Bioladen heute ist schlechter als der Supermarkt von meiner Großmutter. Mhm. Ja, also das muss man wirklich sagen. Also zu denken, ja, aber wir gehen doch schon in den Bioladen. Das ist nicht Premium-Qualität im Vergleich zu unserer biologischen Notwendigkeit, sondern das ist das Beste, was wir im Moment gerade kriegen. Aber selbst da regnet der Regen drauf auf die Felder. Ja, da ist dann vielleicht ein bisschen weniger Glyphosat drin. Und das ist halt einfach wichtig, wenn wir das erstmal implementieren und sagen, okay, wir machen es so gut es geht. Und dann dürfen wir uns überlegen, ja, was braucht das Kind dann eben noch? Und wenn wir gute, möglichst optimale Nahrungsmittel anbieten, dann darf das Kind auch entscheiden, wie viel esse ich davon. Nur wenn es das jetzt nicht ist, dann darf ich hinterher nicht mit Schokokeks oder mit dem Nuss-Nougat-Brötchen kommen, weil dann kommt das System völlig aus dem Ruder.
Mhm. Kann ich sehr gut verstehen. Ich finde das ganz interessant, ich habe mir hier mal so den Stichwort noch aufgeschrieben, das Thema Probiotika. Das heißt also, vielleicht magst du einmal kurz erklären, was Probiotika sind.
Probiotika, also wir leben ja sozusagen nicht allein. Unser Körper funktioniert ja nicht einfach so, sondern wir haben Unterstützung von vielen, vielen kleinen Helferlein, ja. Und ich hatte das große Glück schon in den 90er Jahren in der Uni damals von dem Professor, bei dem ich auch dann promovieren konnte, über Probiotika was zu lernen. Der hat damals schon untersucht, welche Bakterien sollen im Darm sitzen und haben dort eben positive Wirkung oder welches Ungleichverhältnis von Bakterien macht hier eher eine Störung der Schleimhaut im Darm, die sich dann als Störung oder Problem auf den anderen Grenzflächen, also auf den Atemwegsschleimhäuten oder auf der Haut entsprechend, dann zeigt. Und es ist einfach so, zu den heutigen, sagen wir mal, Lebensbedingungen, jetzt kommen wir wieder auf die Umwelteinflüsse, die wir nicht ändern können, haben wir einfach extrem viele Einflussfaktoren, die diese Bakterien negativ beeinflussen. Wir haben Konservierungsmittel im Essen, wir haben Glyphosat im Getreide. Das ist übrigens ein Unkrautvernichtungsmittel, gleichzeitig aber auch ein Antibiotikum. Es wirkt antibiotisch, also sprich Keim reduzieren oder abtötend auf gute Darmbakterien, auf Lactobacillen. Ja, dann haben wir Giftstoffe, die wir letztendlich auch nicht vermeiden können. Ja, Blei, Quecksilber und so eine Sachen, die letztendlich auf unseren Körper einwirken. Und wenn wir sozusagen diese ganzen Einflussfaktoren nehmen, die heutzutage da sind, dann kann sich hier kein gesundes Mikrobiom entwickeln. Also wie geht es ursprünglich mal? Das Baby kommt auf die Welt, flutscht durch den Geburtskanal der Mutter und die Mama hat im Scheidenbereich sozusagen, im Vaginalbereich, diese guten Bakterien, übergibt die sozusagen dem Kind. Das Kind wird einmal damit komplett eingeschmiert, schluckt die runter und dann wird mit der Muttermilch werden diese Bakterien gefüttert und dann entwickelt sich eine gute Schutzschicht. Ich sage immer, das ist so wie so eine Schutztapete innen drin. Ist etwas vereinfacht, aber dann ist der Darm gesund. Und wenn der Darm gesund ist, dann funktionieren die Schleimhäute, dann haben wir im Prinzip deutlich geringere Quoten an zum Beispiel Allergieentwicklung. Allergie ist immer so eine Überreaktion gegen was von außen irgendwie auf uns drauf trifft. Und wenn der Darm schon nicht die richtige Schutzbakterienschicht hat dann entzündet er sich und dann rutschen die einzelnen Darmzellen so auseinander, da wird das wie so ein poröser Schlauch, auch jetzt bildlich gesprochen, und dann kommen Nahrungsmittelbestandteile und rutschen da in die tieferen Darmschichten durch, dann sagt der Körper, jetzt der Alarm hier und so weiter. Also die Sensibilisierung einer Überreaktion auf zum Beispiel Pollen passiert erstmal im Darm und dann zeigt sich das hier oben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Allergien behandle, dann gucke ich nicht nach den Atemwegen, sondern ich gucke immer nach dem Darm. Mhm. Ja. Und das sind so Sachen, ich habe dann mit meiner Tochter, die ist jetzt 22, ich habe mit meiner Tochter angefangen, habe gesagt, ich warte nicht, bis das System kaputt geht und habe dann gesagt, die kriegt von mir von Anfang an Probiotika, von Beginn des Lebens. Und das habe ich dann, das hat so gut funktioniert, das habe ich dann einfach übertragen in der Praxis. Und bei uns gibt's den Potsdamer Piratensaft.
Okay.
Das sind Probiotika mit einem Supplement noch zusätzlich. Das ist eben schon vor 20 Jahren sozusagen, habe ich damit angefangen. Und ja, und das ist halt einer der, ja, muss ich wirklich sagen, jetzt nach 20 Jahren, ist einer der Gamechanger. Das sind immer wieder berichtet, das sind die Last Man Standing im Kindergarten, ja. Alle werden krank und die, die gut aufgestellt werden, werden auch krank, aber die merken es fast gar nicht. Ja, also das ist auch noch so eine Sache von Krankheit. Es ist wichtig, dass wir die Kinder so gut aufstellen, dass sie zwar ihre Infektion bekommen, sich damit auch auseinandersetzen, aber mehr oder weniger das Ding ganz einfach überstehen und sagen, okay, war nur eine kleine Sache. Ja, im Vergleich zu eben denen, die schon völlig desolat in Ausgangsvoraussetzungen damit konfrontiert werden und dann einfach wirklich die Treppe runtergeschubst werden. Ja.
Ja,
also deshalb sind die Probiotika eine der Basisversorgungen, die einfach wichtig sind für Kinder.
Also der Potsdamer Piratensaft klingt auf jeden Fall super. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, hoffe ich, dass du bei mir auf jeden Fall einen Schluck davon mitbringst.
Sehr gerne.
Finde das einen ganz wichtigen Faktor, weil es ist ja so, dass die Studienlagen sind da ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich zumindest tendenziell in die klare Richtung. Die einen sagen 70, die anderen sagen 80% des Immunsystems kommt aus dem Darm. So, ja. Und deswegen ist natürlich das, was du beschreibst, also der Darm.
Ich kann das bestätigen. Also wir zahlen jetzt hin oder her, ist jetzt egal, ob 70 oder 80. Also aber die Basis, also es ist einfach, wir müssen mal überlegen, welchen Hebel habe ich? Und über den Darm habe ich einfach einen extrem großen Hebel. Ja, das muss man ganz klar sagen.
Ja, also von daher Probiotika oder Potsdamer Piratensaft oder wie auch immer, ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Du sagst ja generell, dass Supplemente wichtig sind, aber eben halt auch nicht als Ersatz für einen gesunden Lebensstil. Das heißt, was sind die typischen Fehler bei den Eltern, die quasi, dann, also ich sage jetzt einfach mal, dass sagen wir mal nur Snookerbrot und dann zu sagen, ja, aber danach gibt es nochmal eine Multivitamin-Tablette oder ja, was würdest du sagen, sind so die Klassiker?
Also klar, natürlich die Grundbasis-Lebensumstände sollten erstmal so natürlich wie möglich sein. Ja? Mhm. Also ich möchte natürlich, dass wir erstmal eine gesunde, ballaststoffreiche, variantenreiche Ernährung haben. Da gehört Gemüse dazu, da gehört in den meisten Fällen auch Obst dazu, wenn es vertragen wird. Da gehören natürlich auch, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch Eiweiß ist wichtig in der Kinderernährung. Ich bin also kein Freund von veganer Ernährung bei Kindern, denn unser ganzes Immunsystem funktioniert mit Eiweißstrukturen. Ja, also irgendwoher müssen sie das ja auch aufbauen. Also wenn es vertragen wird, sind Eier zum Beispiel gute Eiweißquellen. Auch darf ab und zu mal Fleisch gegessen werden. Ja, es gibt eine Eiweißquelle, die ich nicht so schön und so gut finde, das ist die Kuhmilch. Die hat einige doch sehr negative Wirkungen bei Kindern, die führt nämlich sehr häufig zu Verschleimung. Ja? Also Kuhmilch und Kuhmilchprodukte, gerade die, sagen wir mal, nicht gesäuerten Kuhmilchprodukte, das ist so ein Dauerhusten, Dauerrotz, Dauerschnief, immer die Ohren zu und so weiter und jeden Morgen seinen Kakao trinken.
Also aber das finde ich so interessant, dass du das sagst, weil das finde ich ist ja jeder, der mal so richtig verschleimt war, jetzt mache ich mal wegen Erkältung.
Ja.
Merkt das ja, wenn er dann ein Kuhmilchprodukt nimmt, dass es nochmal schlimmer wird.
Na aber.
So, und dann wundert man sich, dass wenn man jetzt gerade nicht verschleimt ist, dann merkt man es natürlich nicht so stark. Nevertheless, der Effekt bleibt ja.
Ja, und dann habe ich manchmal die Argumente, ja, aber unsere Oma hat dir immer heiße Milch mit Honig gegeben.
Ja.
Soll ich dir was erklären dazu?
Ja.
Die Krankheitsausprägung hat sich verändert und vor zwei Generationen, und ich habe das also durchaus auch von Kollegen gehört, die schon sehr, sehr lange also in dem Beruf tätig sind, die Krankheitsbedingungen oder sagen wir mal, die Krankheiten haben sich verändert. Wo vor zwei Generationen, also so Nachkriegszeit oder auch Anfang des Jahrhunderts, die Bronchitis sehr, sehr trocken und offen und wund häufig verlaufen ist und mit ganz wenig Schleim. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich daran erinnern oder vielleicht kennen die Zuschauer das. Also es gibt so diesen so sehr offenen Kitzelreiz, Husten, Bronchitis-Infekt,
ja,
wo man sich so wünscht, ein bisschen Schleim bitte.
Mhm.
Und da hat die Oma nämlich heiße Milch mit Honig gemacht, Milch Schleim bilden und süß Schleim bilden. Und dann hat man durch die Verschleimung so ein klein bisschen so einen Schutz, so eine Linderung gehabt. Und dreimal im Jahr ist es auch bei mir in der Praxis, dass ich sage, so jetzt ist der Punkt gekommen, bitte mal heiße Milch mit Honig. Dann gucken mich mit großen Augen an und sagen, wieso denn jetzt denn Milch? Ich sage, ja, weil es jetzt richtig ist.
Ja.
So, die meisten Kinder heutzutage, die sind eben nicht ohne Schleimsymptomatiken im Infekt, sondern mit Oberkante Unterlippe verschleimt. Und dann sagt man im guten Glauben, ja, die Oma hat immer heiße Milch mit Honig bei Husten gegeben, zack, heiße Milch mit Honig rein. Und dann verschlimmbessert man die Situation nochmal deutlich, deutlich. Und ja, das sind halt dann Sachen, die, woher sollen die Eltern das wissen? Also da muss man drauf hinweisen und da kriege ich dann schon immer erstmal erstaunte Blicke und häufig dann im Nachgang dann Bestätigung. Ach ja, seitdem wir haben, so die Ernährung umgestellt haben, dann wird es besser. Oder Kinder, die ganze Zeit die Ohren zu haben. Ja? Wenn ich denen einfach sage, jetzt macht ihr bitte mal 3 Monate ohne Kuhmilch. Es ist nicht, dass man jedes Kind damit sofort gesund bekommt. Aber die Sache ist einfach die, es gibt schon eine große Anzahl von Kindern, die sich dann, wenn der Reiz, dieser ja, Schubser, diese ungünstige Bedingung, wenn die wegfällt, dass sie sich regulieren können. Also Medizin oder Gesundheit ist immer ein Regulationsvorgang. Regulation, das heißt Gleichgewicht. Also mein Ziel ist immer, so zu stehen. Und wenn ich sozusagen ein bisschen kippe, dann möchte ich doch in der Lage sein, mein Gleichgewicht wieder selber zu halten. Ja? Dafür muss ich es aber auch ab und zu mal trainieren. Dafür muss ich ab und zu mal geschubst werden, also nicht dolle, aber ein bisschen, damit ich mich wieder sozusagen sortieren kann. Und das ist eben genau dieses Gleichgewicht trainieren, ist halt wichtig. Ja? Und wenn ich natürlich gute Bedingungen habe, damit ich diese Gleichgewichtsübung, diese Regulationsübung machen kann, dann ist das Training im Endeffekt besser. Und damit das gut funktioniert, da ist wieder die Versorgung vom Körper einfach maßgeblich und grundlegend notwendig. Ohne das geht's nicht. Also erst gute Ernährung, dass auch mal, wie gesagt, verschiedene Sachen auf den Tisch kommen. Und wenn das alles gemacht ist und top drauf, dann sagen, okay, und wir haben hier und da einfach immer wieder dieselben Mangelzustände. Und da haben Eltern letztendlich, muss ich wirklich sagen, nicht wirklich eine Chance, gut bis optimal zu versorgen. Und an dem Punkt gehört eine Supplementierung für mich mittlerweile einfach mit rein, bin ich ganz pragmatisch. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass früher alles besser war. Also das ist wie wenn du einen Garten in Spanien hast, wenn du da schöne Blumen haben willst, was musst du machen?
Gießen.
Da braucht man nicht drüber diskutieren. Vor 2 oder 3.000 Jahren war das Klima da anders, da hat es hier mehr geregnet, da waren die Blumen von alleine da. Ja, das ist ja schön. Bringt jetzt nicht so viel weiter. Da muss man pragmatisch sagen, wenn ich dieses Ergebnis haben will, dann mache ich einfach so und dann funktioniert es halt auch.
Ja, du, ich meine, in unserer Jugend war es abends feiern zu gehen auch immer noch lustiger, weil keiner hat ein Handy dabei, weil es man mitfilmen konnte. Können wir die Zeit trotzdem nicht zurückdrehen.
Genau, genau.
Ja, hat nichts mit Gesundheit zu tun, aber ist trotzdem etwas, die Dinge ändern sich. Und,
ja,
und
dem muss man reagieren einfach, da auf die veränderten Bedingungen.
Etwas, was sich auf jeden Fall geändert hat, das finde ich ganz interessant. Du sagtest, deine Tochter ist 22, ich meine ist 23. Herzliche Grüße an dieser Stelle, die schneidet nämlich diesen Podcast. Die hatte meines Wissens damals kein Vitamin D supplementiert bekommen. Das ist wohl relativ kurz danach, glaube ich, losgegangen, sodass das so ein Standard geworden ist. Heutzutage ist es ja eigentlich so, dass jedes Baby, zumindest für die ersten Wochen, eine Vitamin D-Supplementierung
also bekommt. Es gibt eine Leitlinienempfehlung von uns Kinderärzten und es werden alle Kinder in den ersten 2 Wintern mit Vitamin D supplementiert. Und das ist grundsätzlich wichtig und gut, weil da ist der Mangel am stärksten. Ja, man muss dazu sagen, Vitamin D ist gar kein Vitamin, das ist eigentlich ein Hormon und das hat man nur irgendwie falsch eingeschätzt, das ist so 1910, 1920 gab es da sozusagen diese Entdeckung zu den Vitaminen und da hatte man schon Vitamin A und Vitamin B und Vitamin C hat man schon entdeckt, dann kam man bei dem nächsten Stoff aus und hat man gesagt, den nehmen wir jetzt Vitamin D, deshalb heißt es übrigens Vitamin D, also Cholecalciferol und die entsprechenden dann, Umwandlungsformen. Und dieses Vitamin D ist ein Stoff, den unser Körper selber produzieren kann, wenn er der Sonne ausgesetzt ist. So. Überleg dir mal, als deine Tochter noch klein war, wie viel war die draußen? Überleg dir mal, als du klein warst, wie viel Sonne hast du da abbekommen? Übrigens auch, wie viel Sonnencreme hast du als Kind abbekommen? Und wie werden heute Kinder im Kindergarten abgegeben? Das ist schon, sagen wir mal, ein Unterschied erstmal, wertfrei gesagt. Und das blockiert UVB und UVB-Strahlung. Produziert wieder Vitamin D. Und das ist im Grunde genommen eine andere Ausgangsvoraussetzung. Also die Supplementierung von den Säuglingen sehr, sehr wichtig. Aber, und da muss ich wirklich sagen, beobachte ich auch da, und das sind die längsten Analysen oder die, sagen wir mal, über den längsten Zeitraum durchgeführten Analysen. Ich glaube, ich habe mittlerweile 3.000 bis 4.000 Kinder untersucht mit Vitamin D-Spiegeln. Danach wird es halt auch nicht besser.
Aber es ist so interessant, entschuldige, wenn ich da kurz nochmal drauf eingehe, weil du sagst es ja, es gibt eine Vielzahl von Vitaminen. So, und man kann ja genauso gut auch sagen, Probiotika sind wichtig. Also ja. Es gibt ja ganz viele Faktoren, die wichtig für uns und unsere Gesundheit sind, für unser Immunsystem, für verschiedene Prozesse. Wir können auch darüber sagen, Mensch, Eiweiß. Eiweiß ist einer der wichtigsten Wachstumsbausteine. Warum redet man nicht die ganze Zeit von Supplementierung von Eiweiß? Aber ich will das fast gar nicht aufmachen. Ich möchte nur fragen, warum ist in dieser Leitlinie ausschließlich von Vitamin D die Rede? Und warum ist es so wichtig?
Also es ist wichtig, damit wir sozusagen, also Vitamin D ist wichtig, damit wir Kalzium aus der Nahrung aufnehmen können, dass unsere Knochen eben eine ausreichende Struktur haben. Vitamin D ist sehr wichtig für unser Immunsystem, also sind viele Immunfaktoren sozusagen Vitamin D abhängig. Ohne Vitamin D, also mit einem massiven Vitamin D-Mangel, sind wir infektanfälliger und sind wir vor allem komplikationsanfälliger in Infektionssituationen. Und ja, und es ist aber trotzdem so, dass man sagen kann, es gibt diese Faktoren, die einfach einen großen Hebel haben, aus der Erfahrung heraus. Und das ist halt einer. Warum das jetzt nach 2 Jahren aufgehört wird zu supplementieren, ich kann nur im Kopf schütteln. Es gibt auch gerade wieder eine ganz neue Veröffentlichung wissenschaftlicherseits, die alles wieder über den Haufen schmeißt und sagt, Vitamin D, keine Blutspiegelkontrollen, nicht supplementieren, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Und es ist halt im krassen Gegensatz, okay, da werden Studien zitiert, aber es ist im krassen Gegensatz zu dem, was ich beobachte, seit 20 Jahren Potsdamer Piratensaft, das sind 2 Probiotika plus Vitamin D. Ja, das ist der, habe ich einfach mal sozusagen gesagt, das ist mir jetzt wichtig, wir machen das jetzt. Und es hat sich einfach sehr, sehr, sehr bewährt. Und ich kann in manche Studienergebnisse, ehrlich gesagt, nicht übereinander bringen. Die Effekte sind bei mir doch da, wenn ich danach schaue. Und ja, wie gesagt, also wir haben heutzutage immer weniger Vitamin D Produktion, Eigenproduktion, weil man immer mehr zu Hause sitzt, dann ganz viel an den Medien rummacht. Also wir haben weniger draußen Zeit.
Ja, und ich finde dann immer, das ist so für mich so ein Punkt. Ich hatte jetzt gerade wieder am Wochenende, war ein Artikel in der Welt am Sonntag, ging es eben halt unter anderem um das neue Supplement von David Beckham. Und dann kam irgendwann der Aussage, kein Mensch, der sich ausgewogen ernährt, braucht irgendeine Ergänzung. So,
theoretisch.
Theoretisch. Ja, aber ich finde, das ist einfach nicht wahr, weil jeder, der nördlich von Mailand wohnt und selbst wenn ich jetzt, wir nehmen die Folge jetzt hier gerade im März auf, den ganzen Tag heute nackt hier rumlaufen würde, draußen arbeiten würde, draußen die ganze Zeit nackt wäre, würde ich behaupten, kann ich nicht genügend Vitamin D produzieren.
Also es gibt Menschen, also es sind so die Rentner, die sozusagen den ganzen Sommer auf ihrem Segelbootchen hier auf der Havel umher schippern sozusagen. Und da habe ich schon gelegentlich mal, haben wir in der Praxis, gelegentlich mal wirklich gute Werte.
Okay.
Aber die cremen sich nicht ein, die sind schön gebräunt und die sind den ganzen Tag draußen und die sammeln sich in diesen April- bis September-Zeiten so viel Vitamin D an, dass es so gerade bis zum nächsten Februar, März reicht. Auch nicht optimal, aber die sind schon, also die haben die meiste Luft im Reifen.
Alright.
So, ja. Okay. Und die anderen sind
aber halt da wahrscheinlich einfach, sieht deren Haut auch so aus wie das Reifenprofil.
So ungefähr, dann können sie auch gleich noch einen Hautklinikstermin sozusagen machen. Genau. Übrigens, ganz interessant mit Vitamin D. Weißt du, warum wir helle Haut haben?
Na?
Wegen Vitamin D. Die Menschen sind ja in Afrika groß geworden. Und da war sehr, sehr viel Sonneneinstrahlung. Und wir waren dort evolutionär notwendig geschützt gegen diese Sonne durch die dunkle Haut.
Ja.
Jetzt sind wir vor 20.000 Jahren ungefähr losgerannt und sind jetzt hier in den Norden gerannt.
Ich erinnere mich.
Da war weniger Sonne. Und damit haben wir mit dieser sehr dunklen Haut, unserem Schutzschild, weniger Vitamin D produziert. Dementsprechend, diese Menschen mit weniger Vitamin D, die sind öfter krank geworden, die sind öfter auch an Infektionskrankheiten gestorben. Jede neue Generation, die ein bisschen heller war, die hatte bei weniger Sonneneinstrahlung mehr Möglichkeiten, aus dem bisschen Sonne noch mehr Vitamin D zu produzieren. Das ist ein Selektionsvorteil. Und so hat das über, ich weiß jetzt nicht, sag es in Zahl, 20, 30 Generationen gedauert, dass immer wieder die Helleren sich durchgesetzt haben, weil es zu wenig Sonne gab. Und dann hat es gereicht. Und jetzt, aber das System funktioniert so in Situationen, wo, überleg mal, vor 1000 Jahren, ja, da warst du Bauer und hast hoffentlich in einem Bauernhäuschen gewohnt. Wie ist denn dein Tagesablauf abgelaufen? Also morgens aufstehen und dann raus.
Raus, ja.
Und wann warst du wieder drinnen?
Wenn es dunkel war.
Genau. Was hast du angehabt? Wahrscheinlich nicht alles bis hier oben zugeknöpft und so weiter, bis hier und so weiter.
Wahrscheinlich keine Canada-Goose-Jacke, nein.
Also die Exposition, also die Möglichkeit, auf der Haut Sonne abzubekommen, war da noch mehr. Und das hat dann auch gereicht. Aber heutzutage in unserer aktuellen Lebenssituation, not possible, geht nicht. Ich finde es wichtig, da die Erfahrung einfach mal zu benennen. Ja, und schade, dass da noch keine anderen Empfehlungen bis jetzt umgesetzt sind. Aber gut, man muss trotzdem überlegen, welchen Empfehlungen man folgt oder eben halt auch sich eigene Lösungen sucht.
Empfiehlst du denn auch das Vitamin K2 dann dazu? Ist das Teil des Piratensafts?
Ja, die Studienlage ist auch schon gut. Das ist jetzt in der Supplementierung bei den Kindern nicht wirklich so wichtig, finde ich. Insbesondere, wenn man hingeht und die erste Regel befolgt hat, erstmal eine gesunde Ernährung. Also wenn wir Gemüse essen, dann sind da schon Vitamin K-Anteile drin. Mhm. Und dann ist es grundsätzlich auch erstmal in Ordnung.
Alright.
Ja? Wenn ich jetzt die Fritten- und Burger-Fraktion nehme, und dann noch ein bisschen Gummibärchen. Also je schlechter die Ernährung wird und ich nur versuche durch Supplemente das quasi irgendwie noch Schaden zu begrenzen, und auch da ein Vitamin-K-Mangel eher wahrscheinlich sein kann durch wenig Gemüse, dann macht es schon Sinn, Vitamin K auch da zu supplementieren. Vorsicht, man darf da auch immer gerne Rücksprache halten. Es gibt ein paar selten eingesetzte Medikamente, die sich mit so einem Vitamin K nicht gut vertragen, also gerinnungshemmende Medikamente. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Im Kindesalter extremst selten. Also würde ich jetzt im Moment sagen, nicht ein Muss, ein Darf. Da darf die Dosierung genau angepasst sein.
Dann kommen wir doch mal zum Thema Omega-3. Das wird ja oft für die Gehirnentwicklung als sehr wichtig betrachtet. Brauchen das Kinder auch?
Es ist unglaublich, was ich in den letzten, und Omega-3-mäßig ungefähr seit 3 bis 4 Jahren, was ich für krasse Mangelzustände sehe. Ich muss das erklären, die Omega-3-Fettsäuren sind die Bausteine für die Zellmembran, also insbesondere die Nervenzellmembran. Das ist so eine Hülle um die Zelle rum. Und die ist, wenn man sie so mit Mikroskop angucken würde, die ist so sehr flüssig. Also wenn du dir eine Seifenblase anguckst oder früher mit deiner Tochter Seifenblasen gemacht hast, dann schwimmen doch da so Schlieren drauf rum.
Ja.
Und genauso flüssig sollte eine Zellmembran sein.
Mhm.
Ja. Und das ist eben eine Eigenschaft der Omega-3-Fettsäuren. Und dann kann die Zellmembran, durch die quasi die Signale halt übertragen werden, also bei den Synapsen oder diese Rezeptoren, die da drin sitzen, die Zelle kann sich gut mit ihrer Umgebung unterhalten.
Mhm.
Wenn jetzt diese Omega-3-Fettsäuren nicht vorhanden sind, und andere Fettsäuren dort eingebaut werden, es gibt noch andere Fettsäuren, da kann man das auch draus bauen, die sind nur nicht so flüssig.
Mhm.
Also Beispiel Frittenfett.
Ja.
Wenn du Frittenfett im Supermarkt kaufst, wie sieht das aus?
Fest.
Ist ein Klotz.
Ja.
So, bei Raumtemperatur.
Mhm.
Wie sieht Omega-3 aus?
Immer flüssig.
So, warum haben denn die Fische dieses Omega-3? Wofür brauchen die das? Na, die leben ja in sehr kaltem Wasser.
Mhm.
Wenn die jetzt nicht Omega-3, sondern Omega-6 oder 9 oder Transfette drin hätten, können die sich gar nicht bewegen.
Ah.
Dann wären die starr. Wie dein Klotz Frittenfett.
Ja.
Ja, also die bedürfen einfach aus dem Grund diese Flüssigkeit. So, und diese Omega-3-Flüssigkeit für die Zellmembran ist einfach eine notwendige Voraussetzung für möglichst optimale Funktion. Und da muss ich jetzt wieder sagen, also klar, es funktioniert ja schon auch ohne, aber ich will ja an das maximal mögliche Potenzial rankommen. Also das heißt, ich möchte es ja so gut es grundsätzlich funktionieren könnte. Ja, ich kaufe mir keinen Sportwagen und fahre dann nur mit 30 Stundenkilometer durch die Gegend, weil,
ich kenne das auch. Sobald ich mein Auto mit größerem Motor hatte, fing ich dann an, auch diese komischen Hochleistungsspritz zu tanken. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Marketing war, aber ich und das Auto haben sich sehr viel
besser gemacht. Omega-3 ist ein Hochleistungssprit für Kinder. Und man muss wirklich sagen, also ganz ehrlich, also jedes Kind braucht einen Ölwechsel.
Ja.
Ja. Und das ist auch im Sinne eines, also man kann jetzt nicht irgendwie 3 Wochen Omega-3 geben und dann ist die Sache erledigt.
Naja, es ist ja aber auch tatsächlich, ich glaube, es geht ja auch, das sehe ich immer bei den Blutwerten auch häufig so, es geht ja auch um die Balance. So. Das geht ja im Grunde genommen eigentlich um die Balance um Omega-3 und Omega-6, sage ich mal so. Und Omega-6 nehme ich in der Regel ja meistens.
Haben wir also automatisch immer
automatisch
in unserer Zivilisationsernährung,
allein so. Und gerade wenn es dann um die Ausgewogenheit geht und ich schon sowieso so viel Omega-6 zu mir nehme, muss ich ja dann eben halt ein Gleichgewicht dann eben halt auch schaffen.
Richtig. Und das heißt einfach füttern.
Ja. Da haben wir jetzt ein neues Produkt, das sind so, hast du die schon gesehen, diese kleinen
Kapseln
zum Draufbeißen?
Ja, die sind gut.
Ja.
Also das ist jetzt so das Zwischending zwischen den riesen
Oschis da, ja.
Die von der Menge her gut sind, aber kriegt ja wenig Kinder kriegen die runter.
Ja.
Und eben dem Öl, was halt schon manchmal etwas herausfordernd ist. Manche Eltern finden Mittel und Wege, das Omega-Öl da reinzumogeln. Und also die Pearls, ich finde die gut und die sind von der Größe in Ordnung, muss man halt zwei mehr nehmen. Aber wie gesagt, das ist eine gute Möglichkeit.
Ja, ich finde die auch. Also ich habe die bei mir tatsächlich jetzt auf dem Schreibtisch stehen und nehme die immer mal so zwischendurch, weil ich es einfach lustig finde. Die ploppen so, wenn man drauf beißt. Und,
genau.
I like.
Was vielleicht häufig noch eine Frage ist, und das sollten wir besprechen, man kann das ja auch mit Leinöl alles erreichen.
Ja, wobei Leinöl, das ist schon echt, ich habe das mal versucht, als ich damals in der Landsaufzeit hatten wir auch ein eigenes Leinöl. Da reden wir über mehr als ein doppeltes Schnapsglas. So.
Ja, wir reden über Mengen, die sind nicht zu erreichen.
Ja.
Also in Leinöl ist eben theoretisch, also da ist Alpha-Linolensäure drin, die kann schon umgewandelt werden zu einem kleinen Teil in Omega-3. Rein praktisch gesehen, forget it.
Es ist ja auch eine höllisch viel Kalorien, by the way, die man dann ja auch noch zusätzlich zu sich nimmt. Also für den Effekt, den man haben will.
Wer denkt, ich mache es jetzt vegan und ich will keine Fische umbringen. Und,
aber Algenöl, man kann es ja auf Basis von
Algenöl machen. Wie gesagt, ne, also aber wenn man es mit Pflanzenölen versucht umzusetzen.
Naja, Alge ist auch schon eine Pflanze.
Also, mit den klassischen.
Also den klassischen,
Jetzt von Leinöl spreche und so weiter, das ist im Grunde genommen eigentlich not really possible. Also schön gedacht und besser das als gar nichts. Dann mal ein frisch gepresstes Leinöl, übrigens, die sind nicht lange haltbar. Also das darf dann auch nicht 4 Wochen im Kühlschrank stehen, das ist auch schon im Eimer. Und da sind möglicherweise auch noch andere Anteile drin, die auch gesund sind. Wenn wir über den Omega-3-Effekt auf unsere Zellmembran reden, dann kommen wir an einem veganen Algenöl nicht vorbei.
Ja. Definitiv. Ein Punkt, den ich mir bei dir nochmal aufgeschrieben habe, ist auch etwas, was, glaube ich, die wenigsten so richtig auf der Reihe haben, ist das Thema Selen.
Selen ist ein wichtiges Spurenelement und das hat einfach ganz zentrale Aufgaben im Körper. Und die zwei wichtigsten Sachen, die man einfach nur so beispielhaft nennen kann, also das ist wichtig für unsere Schilddrüsenhormonumwandlung, also damit es die Vorstufe zum aktiven Schilddrüsenhormon umgewandelt werden. Dafür brauchen wir Selen. Es ist entscheidend und wichtig für unser stärkstes und wichtigstes oder eines der wichtigsten antioxidativen Systeme, also das Glutathionsystem, um da sozusagen mit bestimmten Enzymhilfen dieses System am Laufen zu haben. Die Glutathionperoxidase ist selenabhängig. Ja, und wenn wir kein Selen haben, dann haben wir da eben, das ist so ein zentrales Ding. Wenn das fehlt, dann funktioniert das ganze System nicht.
Einfach ein wichtiger Kofaktor.
Und ich habe ja, wie gesagt, angefangen vor 20 Jahren diese Laboranalysen zu machen bei Kindern. Und es ist wirklich zu sehen, Selen ist grundsätzlich so im Mangel bei uns allen, dass, und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren.
Ich finde ja, wenn die eine der besten Selenquellen, die ich zumindest kenne, sind ja Paranüsse zum Beispiel. So. Und jetzt muss man sagen.
Ja, schwierig.
Ja, aber erstens, darf man die nicht überkonsumieren? Und zweitens, wie viele Kinder kennst du, die gerne Paranüsse essen? Ich meine, vielleicht, wenn die schokolasiert sind, aber.
Ja, das ist einfach schon mal ein Mengenproblem. Du weißt gar nicht, wie viel Selen in so einer Paranuss drin ist. Da kann teilweise sehr, sehr viel drin sein. Mhm. Ich habe insgesamt in den 20 Jahren, ich habe eine einzige Patientin mit einem Selenspiegel von 450 gehabt. Und ich habe gedacht, also der gewünschte Spiegel sind so 100 bis 120. Kinder haben meistens unter 90, fast die Hälfte haben unter 70, also deutlich, deutlich niedriger als der optimale Spiegel wäre. Die Frau mit 450, das war eine Frau, die einfach sehr viele Nüsse gegessen hat. Die hatte nämlich einen Nussversand. Mhm. So, die hat damit gehandelt sozusagen und die hatte einfach sehr, sehr hohe Wert. Hat ihr jetzt auch nichts getan. Aber also darüber ist es keine Kontrolle da, wie viel ich denn jetzt gebe. Ja? Und ich bin auch da wieder der Meinung, also wenn es denn dann zu wenig ist, und warum ist es hier zu wenig? Weil wir hier in unseren Nahrungsmitteln zu wenig Selen haben, weil der Boden es nicht hergibt. Ob das jetzt
ist das eigentlich schon immer so gewesen oder hat sich das in den Jahren geändert?
Naja, ich weiß nicht, ob das durch die Eiszeit und das weggeschmolzene Wasser hier.
Achso, nein, so lange nicht, aber es ist jetzt nichts, was die letzten 50 Jahre sich erst so verschlechtert hat, oder?
Also vor 50 Jahren wurden ja noch keine Laboranalysen gemacht. Also insofern kann ich jetzt nicht da auf eigene Erfahrungswerte, es gibt auch, glaube ich, keine Studien dazu, zurückgreifen. Also was aber sich auf jeden Fall ändert, ist der pH-Wert im Boden, ist sozusagen die ausgelaugten Böden, die sozusagen ja immer wieder industriell bespielt werden. Also da wird sich schon auch was geändert haben, aber grundsätzlich haben wir hier einen Selenmangel. Mhm. Wenn du in andere Teile der Welt gehst, dann haben wir teilweise einen 100-fachen Selengehalt im Boden. Also ich hatte jetzt zwei Mädels aus Florida zur Untersuchung bei mir und die haben von Selen noch nichts gehört und die hatten Spitzenwerte.
Weil es auch kein Thema ist.
Ja, weil es einfach da im Boden drin ist, weil die essen ganz normal, was sie da halt essen. Und die haben, ja, die haben sich auch gesund ernährt. Das ist auch eine Familie, die schon auf Ernährung Wert legt. Und das ist halt automatisch da. Also, es ist eines dieser Schlüsselfaktoren, die für eine gesunde, antioxidative, aber eben halt auch Schilddrüsenfunktion notwendig ist. Ja, und auch da bin ich wieder pragmatisch. Ja, so what? Dann wird halt supplementiert. Interessanterweise ist es mit den Mengen, die so empfohlen sind zu supplementieren, fühlt sich für mich häufig an wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich darf im Einzelnen, in der Einzelberatung schon Selen etwas über den Empfehlungen individuell dosieren. Das darf ich jetzt hier nicht empfehlen, aber da darf man zumindest nicht zu vorsichtig sein. Ja? Bitte jetzt nicht überschießend.
Nein, also nicht, wir nicht viele empfehlen
viel, ja sowieso, wir machen so keine Empfehlung, aber es ist schon so, also da braucht man tendenziell eher mehr Selen, als man so grundsätzlich in den Empfehlungen liest.
Ja.
Das ist meine Erfahrung.
Einfach. Ja, das ist ja generell, ich meine, Vitamin D reden wir ja auch darüber, dass die offizielle Empfehlung sind ja, glaube ich, 800 Industrieeinheiten am Tag, also für Erwachsene.
Für Erwachsene.
Für Erwachsene. Und wir hatten hier ein Interview mit einer Vitamin-D-Expertin, die sagte, eigentlich von Oktober bis Ostern würde sie, traut sie sich zu sagen, eine Empfehlung von 5.000 Einheiten am Tag zu sagen und im Sommer 2.500 Einheiten. Also da reden wir eben halt wirklich schon über signifikante Unterschiede, was die Empfehlung betreffen.
Ja, ich weiß auch manchmal nicht genau, wer macht welche Empfehlung, welche Interessensgemengelage ist dahinter. Also wenn man sich dann die Studien anguckt, ist es... Ja, also...
Wir dürfen nur das draufschreiben, was man offiziell darf.
Lassen wir es mal so stehen, aber zumindest tut man nichts Schlechtes, wenn man mindestens die empfohlenen Mengen gibt. Und dann hat man schon mal eine ganze Menge getan. Und wahrscheinlich ist man noch nicht am Optimum angekommen. Das darf aber dann individuell betrachtet werden.
Ja, ein Thema, was ich wirklich oft hier schon erzählt habe, also schöne Grüße, Sarah, brauchst du mich nicht darauf hinzuweisen, ist das beim Thema
Omega-3. Deine Tochter heißt Sarah?
Nein, nicht meine Tochter heißt Sarah, meine Kollegin heißt Sarah. Die hört sich hier im Podcast an und sagt mir immer, was ich alles doppelt sage. Und da ist es zum Beispiel so, dass bei dem Thema Omega-3 auch, ich habe wirklich immer nur eine Kapsel genommen, was steht drauf, eine Kapsel am Tag. Und hatte dann in der Laboranalyse natürlich einen totalen Mangel. Aber das liegt natürlich, guck dir alleine uns beiden an. Also ich glaube, wahrscheinlich wiege ich 20 Kilo mehr als du. Und dementsprechend habe ich mehr Körpervolumen, dementsprechend brauche ich mehr Omega-3.
Und die Frage ist halt, wenn du anfängst, brauchst du wirklich den klassischen Ölwechsel? Ich mache mir immer Spaß draus. Ich sage, was können wir machen, damit unser Kind gesünder wird? Dann machen Sie bitte einen Ölwechsel. Mhm. Hä? Ich sage, ja, einmal mal Hochdosis, 3 bis 4 Monate. Ja? Was das dann heißt, muss man individuell betrachten. Aber erstmal mehr, weil du musst dir vorstellen, jede Zellmembran hat diese Dinge eingebaut. Und es ist nicht so, dass ich das hier oben reinschmeiße und plupp ist der ganze Körper sozusagen damit jetzt versorgt. Das muss halt auch irgendwie überall hinkommen und die Zellen dürfen sich ja neu regenerieren. Also die Omega-3-Untersuchung im Blut ist ja ein Verfahren, was Professor Shaki entwickelt hat. Es ist ein Wissenschaftler, der sich damit sehr beschäftigt hat und er berichtet über teilweise Zeiten von einem Jahr Supplementierung, bis sich das in die Gewebe rein entsprechend ja umgesetzt hat. Also
ich würde ja
und
sagen,
hier oben übrigens da ist am wichtigsten.
Ich würde ja sagen, ich bin wahrscheinlich wie so ein Berliner Junkie nur für Supplements. Also Berliner Junkie gibt es wahrscheinlich kaum eine Droge, der ich noch nicht ausprobiert habe. Bei mir ist es so ähnlich mit Supplements. Aber was ich wirklich in meinem Leben noch nie genommen habe, zumindest bewusst, wenn dann war es in irgendeiner Mischung mit drin, ist Lithium. Ich habe mir hier auch geschrieben, dass du auch ein Fan von Lithium bist.
Also Lithium ist schon auch ein extrem interessantes Spurenelement. Und ich habe da noch nicht so jahrzehntelange Erfahrung, aber in den letzten 2 Jahren einfach unglaublich positive Sachen miterlebt. Also Lithium ist ein Spurenelement, ist ja mein Freund und Kollege Dr. Michael Nehls, der ist ja sozusagen sehr auf dem Lithium-Trip im Moment, schreibt auch gerade sein neues Buch dazu. Und mit ihm in Zusammenarbeit, er als Wissenschaftler, ich als Praktiker in der Praxis, haben sozusagen Lithium bei Menschen angewendet. Und was macht Lithium? Lithium hat sozusagen spielt eine zentrale Rolle in der Nervenneubildung. Also wir haben Zentren im Gehirn, die auch lebenslang neue Zellen bilden können. Das ist der sogenannte Hippocampus. Und es hat zusätzlich eine Eigenschaft. Es bremst Überreizung oder Überentzündung. Man nennt das Neuroinflammation. Es bremst etwas Neuroinflammation. Es gibt eine Menge Menschen, die sozusagen von der Nervensituation her in so einer Überreizung sind. Und es zeigt sich auch in dem Verhalten, in den Krankheitsbildern, wie Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen, Verhaltensstörungen, emotionale Instabilität. Und das ist etwas, was durch eine also Mikro-Lithium-Ergänzung verbessert werden kann. Und da muss ich wirklich sagen, also das ist ein Spurenelement. Leider ist das nur rezeptpflichtig in Deutschland. Das darf nicht so verkauft werden als Nahrungsergänzungsmittel. In Amerika ist es im Supermarkt zu kaufen, aber in Europa gibt es da eben die Rezeptpflicht darauf. Das hat einfach einen emotional ausgleichenden Effekt. Und also damit durfte ich wirklich schon Wunder erleben, muss man wirklich sagen.
Bei Kindern auch?
Bei Kindern, bei Jugendlichen, also das ist schon erstaunlich. Ja.
Okay.
Also ich will mal sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich gebe zum Beispiel Lithium dazu, damit ich dann irgendwie was da besser mache. Nein, der Mangel an Lithium macht es bei vielen schlechter. Beispiel. Bist du schon mal in so einem kleinen Segelbötchen gefahren?
Ja.
So,
Optimist oder schon
so ein bisschen größer? Also irgend so ein kleines halt. Ne?
Okay.
Und damit das sozusagen, wenn jetzt mal ein bisschen mehr Wind kommt, damit es stabiler steht und nicht abgedriftet wird und damit es nicht so schlimm gibt, gibt es ja dieses Schwert in der Mitte.
Ja.
So. Und ich will das im Prinzip so ein bisschen vergleichen einfach. Dieses Lithium hat so eine stabilisierende Funktion. Wenn du jetzt auf den See oder aufs Meer rausfährst und da bläst ein großer Wind und du vergisst das Ding da reinzumachen, was passiert?
Dann kippt man relativ schnell
um. Ja. Und dann bist du aber angefressen. Dann paddelst du dich raus, dann sortierst du dich wieder hin und so weiter, dann bist du in der Zwischenzeit abgetrieben und so weiter. Und dann kommt der nächste Windstoß und blub, bist du wieder umgefallen. Eigentlich ist das Boot anders konzipiert. Es sollte so sein, dass wenn der Wind mehr bläst und du schön am Wind segelst, also ne, den Wind möglichst nutzen willst, dann machst du das Ding da rein. Und das ist so das, was, so stelle ich Lithium den Eltern vor. Das ist eine Stabilisierungsfunktion, die eigentlich da sein sollte, die uns allen gerade fehlt. Und weil wir alle die ganze Zeit sozusagen ohne Lithium wackeliger sind, gibt es eine Menge interessanter Möglichkeiten. Also zum Beispiel Depressionen werden behandelt mit?
Lithium?
Nee, klassischerweise.
Antidepressiva, ja.
So,
haben wir auch einen großen Podcast aufgenommen.
Ja.
Placebo-Effekt.
Überleg jetzt mal, also du bist jetzt mit deinem Opti da draußen, es bläst ein großer Wind, bist schon dreimal umgefallen und dann komme ich jetzt vor mir und sage, hier hast du eine Schere. Mach doch mal das Segel kleiner. Gut, oder?
Ja,
und da schnibbelst du so lange da rum und irgendwann wirst du sagen, jetzt geht's, ich falle nicht mehr um.
Aber ich komme auch nicht mehr voran.
Ja, du treibst irgendwie nur noch in der Gegend rum, aber du wirst nicht mehr nass.
Ja.
Ja, aber wenn du dein Zielkriterium aus, ich möchte nicht mehr umfallen, sozusagen setzt, dann ist es eine super Lösung. So, ich sage, ich bin kein Gegner von Psychopharmaka, ich verschreibe die selber. Es gibt Menschen, die brauchen diese Unterstützung. Mhm. Aber ich sage, erstmal ursächlich bitte die Stabilität erhöhen und das heißt im Prinzip, lass das Ding mal runter. Also nimm eine essentielle Menge an Lithium. Das ist dann jetzt eine ärztliche, sozusagen begleitende, notwendige Maßnahme. Ja, das darf ich nicht empfehlen, dass das einfach so gemacht wird.
Natürlich, kann man ja auch nicht, weil es ja verschrieben werden muss. Aber es ist ja ein interessanter Punkt, Entschuldigung, wenn ich darauf eingehe. Es gibt ja sehr viele Menschen, die Kinder haben, die noch so Post-Covid-Depression-Probleme haben.
Die irgendwo diese emotionale Wackeligkeit haben. Also ich hatte jetzt gerade, vorgestern habe ich eine E-Mail von einer Mutter bekommen, die ich auch in der Praxis betreut habe. Und das Kind hat Wutausbrüche, ist emotional instabil. Es war wirklich schwierig. 6 Jahre, die waren auf einem Weg zu einer ADS-Diagnostik. Die sagt, ich halte es keinen Tag mehr mit dem Kind aus. Und dann hat sie mir jetzt ein Follow-up geschrieben nach 3 Monaten und schreibt mir, er ist auf Klassenfahrt gefahren. Früher hätte ich gesagt, gut, dass er weg ist. Jetzt sage ich, ich freue mich, dass er fährt und ich freue mich, wenn er wiederkommt. Mhm. Also das sind so E-Mails, die ich bekomme mit so kleinen Spuren an Lithium, die letztendlich keine Schädigung machen, die nahrungsäquivalent sind. Ja? Und das sind halt einfach Sachen, so sollen Supplemente wirken. Im Konzert mit vielen anderen Sachen, also im Konzert Lithium, Omega-3, Selen, Vitamin D, wenn ich alle 4 Reifen aufpumpe am Auto, dann ist es einfach, die Ausgangsvoraussetzung ist einfach eine bessere. Und das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und dann brauche ich eben keine Schere mehr, um das Segel klein zu schneiden, damit ich vermeide, weil ehrlich gesagt, wenn ich es klein geschnitten habe und dann das Ding irgendwie versuche wieder, ja, dann musst du wieder Neues kaufen, beziehungsweise dran kleben geht auch nicht mehr.
Aber ich komme nochmal kurz darauf zurück. Das heißt also, wenn jetzt hier Eltern zuhören von Kindern, die eine gewisse, sagen wir jetzt mal, psychische Instabilität haben, was gegebenenfalls ja auch immer noch Post-Covid-Trauma sein können.
Warum auch immer.
Könnte es sein, dass eben halt quasi das Lithium als Schwert erstmal die bessere Lösung ist als die Schere fürs Segel?
Es ist die ursächlichere im Sinne der Essentialität. Also das braucht der Körper normalerweise und nicht etwas anderes von außen, was sozusagen an den Symptomen rum unterdrückt. Auch das ist okay, aber die Reihenfolge ist immer erstmal die natürlichen Bedingungen optimieren. Und übrigens, woher hat man früher Lithium bekommen? Also die Menschen in Afrika haben früher an den großen Weltmeeren gewohnt. Die haben viel Fische gegessen, die haben auch diese Muscheln viel gegessen. Und da ist einfach ein hoher Lithiumgehalt drin. Ah. Ja, und darüber waren wir in dieser Zeit übrigens, ist unser Gehirnwachstum auch möglicherweise in diesen Zeitraum gefallen, wo wir da sehr, sehr viel sozusagen zugelegt haben, also intelligenter geworden sind.
Also einfach mehr Austern essen.
Ja, also früher. Heute wiederum nicht, weil da ist ja dann doch wieder auch ein Zeug drin, was wir dann, na, also nach wie viel Tankerkatastrophen vor Frankreich möchte man noch Austern essen. Also na, auch das ist heutzutage keine Empfehlung, jetzt ganz viele Muscheln zu essen. Ja, in einer Portion Fisch ist schon Lithium drin. Es gibt auch einige Heilweißer, wo Lithium drin ist. Das wäre noch ein Weg, das mal zu versuchen. Ja, also ohne, dass man ein Rezept dafür bräuchte.
Ja.
Ja, und gucken, wie es Kindern tut. Schlafen ist übrigens auch so ein Thema. Also Menschen mit emotionalen Störungen und Schlafproblemen reagieren häufig sehr gut auf Mikromengen von Lithium. Und wir haben lange schon publizierte Studien. Also es gibt Studien, wenn du Städte vergleichst mit mehr oder weniger Lithium im Trinkwasser, dann siehst du, mit ein bisschen mehr Lithium im Trinkwasser hast du weniger Gewaltverbrechen und weniger Suizide. Also die Leute drehen halt einfach nicht so durch. Das kann man als ein Spurenelement in so ein Konzert mit reinnehmen und hat schon eine große Auswirkung. Aber bitte, es ist jetzt, wir reden es nicht.
Ja, Christian, ich muss schon sagen, ich habe nichts der von dir beschriebenen Symptome, wirklich nichts davon. Und trotzdem denke ich so, ich brauche Lithium. Aber okay, lass uns deswegen mal dringend weitergehen.
Ja.
Weil einer der großen Themen ist ja, und das ist immer so die Quick Wins, wenn ich dann tatsächlich mal nach Rat gefragt werde, es kommt ja ganz häufig immer so der Punkt, dass mich dann insbesondere junge Frauen, also so im Alter unserer Kinder, dann mal sagen, oh du, ich bin immer so, ich schlafe gut und alles und trotzdem bin ich immer müde. So, und dann ist immer mein erster Smart Guess, Eisenmangel.
Genau.
So, und mein Lieblingsantwort ist dann immer so, nee, ich war beim Arzt, der hat gesagt, ist alles okay. So, und der Referenzbereich der Labore geht ja, glaube ich, von 15 bis 300. Und wenn du dann so ein Eisenwert von 17 hast, zum Zeitpunkt der Abnahme kann es ja sein, dass dann während der Periode dann schon wieder deutlich weniger ist.
Dann bist du schon wieder völlig im Eimer.
Genau. Ja,
also Eisen sind zwei verschiedene Sichtweisen. Also man muss einmal die kleinen Kinder betrachten. Mhm. Eisenmangel bei kleinen Kindern ist alimentär, also sprich durch fehlende Eisenanteile in der Nahrung. Da kann man Fleisch essen. Wenn ich Fleisch isst, ich glaube, da gibt es jetzt auch so Gummis hier, ne, oder?
Eisengummis, ja, die sind sehr lecker.
Ja, muss nur noch mal kosten.
Ja, ja, die kriegst du gleich.
Ja, super. Nee, also wie gesagt, also da ist die Zufuhr an Eisen einfach wichtig, und Eisen ist auch eins der notwendigen Stoffe. Wer einen Eisenmangel hat, der hat später hier oben ein paar Umdrehungen weniger. Also Wir wissen, dass also Kinder mit chronischem Eisenmangel hinter dümmer sind, die haben einen schlechteren IQ.
Tatsächlich?
Also, ja, das ist schon wichtig, dass wir auf den Eisen, und das ist klassisch, das ist jetzt nicht irgendwie orthomolekulare Spezialwissen oder sowas, das weiß jeder Kinderarzt und achtet da auch darauf. Auch Infektanfälligkeit kann in einem Eisenmangel begründet sein.
Ja. Okay, also Eisen Nudeln sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
Genau, die Nudeln mit Tomatensauce-Esser, die sind da auch eher gefährdet. Jetzt kommen wir zu den Mädels. Die Mädels haben ja ab im Pubertätsalter ihre Regel. Und ja, und was passiert meistens so von, keine Ahnung, 14, 15 bis, weiß ich nicht, nächsten 2, 3 Jahre, dann fallen die alle irgendwie in der Schule um.
Stimmt.
Dann haben die einen Eisenmangel. Mhm. Dann kriegen die volle Pulle Eisen reingeballert. Mhm. Haben davon Bauchschmerzen und Verstopfung und denken sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwie werden sie dann vorher, nachher Blut abgenommen und dann sind sie wieder gut. Und dann geht das ganze Spiel wieder los. Dann blutet man 1,5 Jahre wieder runter oder vielleicht sogar schneller. So, und dann geht das Spiel wieder los, wieder volle Supplementierungsdosis. Was ich immer versuche zu erklären, also wir nennen das ja die Regel, aber ganz ehrlich, biologisch ist es ja die Ausnahme. Also Mädchen, also jetzt rechnen wir wieder zurück. Ne? Also unser Körper funktioniert ja, weil er sozusagen die letzten 100.000 Jahre sich so entwickelt hat. Frauen waren ab Beginn der Pubertät früher
geschlechtshaft oder was meinst
du? Schwanger.
Ah ja, ja, ja.
Während der Schwangerschaft gibt es keine Blutung, dann wird gestillt, dann gibt es keine Blutung und dann sind die wieder
schwanger geworden.
Und so ging das weiter. Also jeden Monat eine Regelblutung zu haben, ist heutzutage so. Und ich finde das ja auch in Ordnung. Die Mädels müssen ja nicht die ganze Zeit schwanger sein. Aber es ist eine andere Situation, einer anderen Lebenssituation. Eine Regelblutung zu haben, ist irgendwie so ein Kompromiss der Natur, wenn es jetzt gerade mit der Vermehrung mal nicht geklappt hat. Und der monatliche Blutverlust, der ist in unserer Biologie nicht eingepreist. Und ich supplementiere Mädels ab dem Pubertätsalter, ab wann sie ihre Regel haben, mit so einer geringen Menge Eisen und sage, bitte füllt das auf, was ihr sozusagen monatlich verliert. Und ich halte die ganze Zeit auf einem besseren Level und mache nicht so ein Ping-Pong sozusagen. Runterbluten, auffuttern, runterbluten, auffuttern. Kannst du nachvollziehen?
Total
nachvollziehen. Und das ist einfach, das muss man erstmal verstehen. Also ich meine, ist jetzt mein Blick auf die, man darf anderer Meinung sein, aber dass der Körper sich gar nicht auf diesen Eisenverlust vorbereiten konnte, weil das war noch nie gegeben, außer zu unserer Zivilisationszeit.
Ich habe in diesem Zusammenhang gelernt von einem Eisen-Podcast, den ich aufgenommen habe mit dem Professor Günther, dass er mir aber nochmal sagte, dass das ganz wichtig ist, auch genügend Vitamin C in dem Zusammenhang zu haben.
Das ist wichtig.
Er sagte, das ist so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht mehr, welche Analogie wir hatten, aber ich glaube, es war so sinngemäß so, das ist so wie so ein Bett, was nicht bezogen ist, wo sich dann das Eisen nicht reinlegen mag.
Genau. Also wir sagen einfach, Vitamin C und Eisen ist einfach besser aufnehmbar. Mhm. Und das sollte auf jeden Fall kombiniert sein, ob man jetzt einfach einen Orangensaft trinkt zu den Eisenkapseln oder ob man ein Kombipräparat nimmt. Also das muss jeder dann selber entscheiden. Aber das ist schon richtig. Also Vitamin C und Eisen.
Ja, er hat mir erklärt, das hatte ich nämlich auch als naheliegend gedacht, dass es ein Kombipräparat ist. Aber er meint, dass Vitamin C muss schon da sein, wenn das Eisen ankommt. Das heißt also, klar kommt dann irgendwann der Prozess, wenn man es immer zusammennimmt, dass man dann natürlich auch dann irgendwann, dass Vitamin C schon da ist. Aber trotz allem ist es eigentlich idealer, wenn man eben halt dafür sorgt, dass man genügende.
Und da sind wir wieder bei der guten Ernährung. Ja, also das genau. sollte die hergeben und das kann sie zum Teil auch noch hergeben. Auch da darf man vielleicht noch ein bisschen nachhelfen.
Mit
einer kleinen Supplementierung.
So, und dann kommen wir nämlich zu dem Nachhelfen, was selbst in meiner Kindheit schon da war, die Multivitaminpräparate. Also in dem Sinne war es bei uns, es gab ein Multivitaminsaft, ich glaube, der hieß tatsächlich, nee, HSC hieß er nicht, der hieß irgendwie Multi-10 oder irgendwie sowas.
Egal.
Ja. Also auf jeden Fall, es gab so ein allein wenn ich drüber rede, habe ich den Geschmack jetzt schon auf dem Mund von diesem Multivitaminsaft. So. Aber grundsätzlich tendieren Eltern ja immer sehr stark dazu, solche Multivitaminpräparate dann zu nehmen, so nach dem Motto, ist ja alles drin. So, wie ist denn da dein Blickwinkel drauf?
Also es gibt einige Multipräparate, aber bis jetzt, muss ich sagen, habe ich noch keins gefunden, wo ich sagen kann, das und gut. Ja, also das klassische All-in-One ist schwierig zu finden und ich entschuldige mich schon im Moment immer noch bei den Eltern, sage Entschuldigung, wir müssen das geben, das geben, das geben, das geben, die müssen morgens ein paar Pillen jonglieren, können das dann auch dann alles oder viel, viel von dem zusammen in eine Portion mischen, aber ja, da bedarf es einfach nochmal einer genaueren, sagen wir mal, Zusammenstellung, auch vor allem auf die Altersklassen bezogen. Und ja, ich glaube, da ist ja auch ein bisschen was jetzt gerade in der Pipeline, wie ich gehört habe.
Ja, grundsätzlich schon. Wobei ich finde ja, also ich kann es nur sagen, wie ich es persönlich mache. Ich mache das so 3 bis 4 Mal im Jahr, dass ich dann mal so ein All-in-One-Produkt gebe, mir ja so eins, wo so 60 verschiedene Stoffe drin sind. Und das mache ich dann immer so als eine Art Kur. Weil da eben halt auch verschiedene Sachen drin sind, die ich sonst nicht dran denke. Was weiß ich nicht, hier sind auch so ein paar Vitalpilze oder andere Sachen drin. So, und dann denke ich mir immer so, Mensch, das füllst du jetzt mal auf für eine Zeit lang und da mache ich wieder meine doch deutlich individualisiertere Lösung.
So, also ja, ich sag mal so, dieses All-in-One muss bei Kindern schon sehr auf die Altersklassen, auf die Gewichtsklassen sozusagen zugeschnitten sein.
Und nein, da wäre unser All-in-One nicht das Richtige.
Genau, da darf man schon die Kinder, sagen wir mal, altersbezogenen Kombipräparate und ich bin grundsätzlich auf jeden Fall ein Freund von Kombipräparaten, wenn sie denn dann das alles beinhalten, was sie beinhalten sollen, dann ist es natürlich perfekt. Ja.
Ich glaube, meine nächste Frage, wenn ich sie schon lese, denke ich so, die Antwort kenne ich schon, aber trotz allem, wenn man jetzt beim Kind, also kann man erkennen, was man supplementieren sollte und dann auf Verdacht supplementieren oder sollte man immer besser messen?
Also meine Erfahrung zeigt, dass einfach bestimmte, sagen wir mal, Mangelzustände eigentlich immer da sind. Und mit einer Grundversorgung macht man da auch, ohne jetzt eine Versorgung, also einen Mikronährstoffcheck zu machen, auf jeden Fall macht das auch Sinn. Ja? Wenn man natürlich jetzt individuell das Optimum erreichen will und wenn man sehr genau die beste Versorgung haben will, dann bedarf es schon einer Analyse. Aber so eine Grundversorgung ist auf jeden Fall auch ohne eine Labordiagnostik machbar, ist ja auch nicht für jeden durchführbar. Also ich meine, gut, bei mir in der Praxis Blutentnahmen, die sind gut machbar und einfach machbar mit Zauberpflastern, mit Vorbereitung im Kind. Wir haben ein bisschen Zeit. Aber erstens wird es nicht für jeden verfügbar sein. Es wird auch nicht jeder Kinderarzt mitmachen, weiß auch nicht, was genau da untersucht werden kann und soll und darf. Und wird auch gar keine Zeit dafür haben letztendlich. Also nee, eine Grundversorgung kann man auf jeden Fall
ohne. Zeit und Know-how. Also man muss ja auch wirklich sagen, dass das jetzt auch, also die Versorgung oder tiefe Beschäftigung mit Mikronährstoffen ist ja nichts, was alle Ärzte jetzt zwingend im Medizinstudium hatten.
Nee, und da wird letztendlich manchmal auch einfach die Meinung weitergetragen, in der normalen Nahrung ist alles drin und ist alles gut. Punkt. Mhm. Und das ist ein bisschen zu vereinfachend. Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so bös gemeint. Das ist bei vielen Kollegen einfach, die gehen in der Praxis unter. Und es ist einfach mittlerweile so eine Arbeitsverdichtung. Es sind so viele Patienten und sich um solche Themen noch zu kümmern, kann ich auch nachvollziehen, habe ich auch Verständnis dafür, dass da kein Schwerpunkt gelegt werden kann. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass dann durchaus grundsätzlich ablehnende Meinungen vermittelt werden. Da kann man auch sagen, ist jetzt nicht meine Baustelle, informiert euch bitte bei jemand anders ungefähr, wäre aus meiner Sicht angemesseneres Vorgehen. Aber gut, aber ich gestehe auch jedem natürlich seine Meinung dazu. Meine Erfahrung ist, dass Gesundheit ist nicht ausreichend gut zu erreichen, wenn man eben nicht bestimmte Sachen berücksichtigt.
Ja, was hältst du denn von so Vitaminbärchen?
Ja, also wie gesagt, alles, ich bin pragmatisch, alles, was dazu führt, dass die Dinger besser rinkommen, dann ist es gut. Vorsicht natürlich, wenn sie zu lecker schmecken, dann muss man die verstecken, weil also jetzt Vitamin-D-Bärchen und so weiter und der Kleine stibitzt sich die Box und haut die sich alle komplett einmal rein. Das darf dann schon irgendwie auch kontrolliert sein. Also Mikronährstoffe sind jetzt nicht Gummidrops und die nicht as you like. Und da muss man schon auch aufpassen, dass man sich an die Empfehlungen, an die Dosierempfehlungen dann hält. Und wenn man sie erhöht, dann schon in Absprache mit jemandem, der sich da auskennt. Also insofern, ein bisschen zweischneidiges Schwert in guter Kontrolle der Eltern, ist es aber auf jeden Fall ein cooles Tool.
Was sind denn aus deiner Sicht die absoluten No-Gos, wenn es um den Einsatz von Mikronährstoffen für Kinder geht?
Ja, wie gesagt, also die Dosierung sollte entsprechend stimmen und wir sollten sie als Ergänzung für eine gute Ernährung, haben wir gerade alles schon besprochen.
Okay, gut.
Und dann ist es in Ordnung. Also Second Line, aber eben halt mindestens genauso wichtig wie
First Line. Und der häufigste Fehler, die Eltern mit Supplements machen?
Ja, der allerhäufigste Fehler ist einfach, um Supplements wissen, Supplements im Schrank stehen zu haben und sie nicht zu geben. Ich sage mal, es ist wie mit dem Zähneputzen. Ja, zu wissen, dass es hilft und die Zahnpasta und die Zahnbürste zu kaufen. Aber man muss es halt auch tun.
Das ist ein bisschen, ich würde sagen, Zahnpasta ist vielleicht nicht das richtige Beispiel, aber wie viele Leute sich am Anfang des Jahres erstmal ein neues Sportoutfit kaufen und denken, damit ist dann eigentlich schon der halbe Weg gemacht.
Und dann ist sozusagen, wie oft habe ich sozusagen auch so eine Empfehlung ausgesprochen und sage den Eltern, ja, und wie läuft es denn mit den Ergänzungspräparaten? Und dann werden die plötzlich ganz still und sagen, wir haben die. Ich muss mal gucken, ob die noch gut sind. Mhm. Also ja, schade. Also es wäre schön, wenn sie im Kinde landen, bevor sie abgelaufen sind. Aber auch da möchte ich wirklich sagen, also jeder ist auf dem Weg und niemand kommt zu mir in die Praxis und kriegt von mir eine Empfehlung und setzt die 1:1 um. Also da darf man auch dann mit sich selber ein bisschen gnädig sein.
Dein größter Wunsch an die Eltern, wenn es um Gesundheit ihrer Kinder geht, was würdest du ihnen mitgeben?
Mein größter Wunsch ist, dass Kinder schon auch eben in Krankheitsphasen krank sein dürfen und dass sie da entsprechend so unterstützt werden, dass es nicht um Symptombekämpfung geht, sondern dass sie in ihrer Situation die Basis bekommen, auf der sie selber machen können. Da ist die emotionale Unterstützung total wichtig. Sich Zeit nehmen für Kinder, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn dann noch die Supplementierung ein Teil davon wird, sozusagen das Kind besser auszurichten, also eine bessere Ausgangsvoraussetzung nehmen, dann ist es eigentlich richtig cool.
Meine letzte Frage, wenn du jetzt tatsächlich das Thema Supplementierung, wenn du nur drei Sachen auswählen dürftest für Kinder, welche drei wären das?
Ja, also nach den Laboranalysen, die ich so häufig gemacht habe, Vitamin D, Selen, Omega-3.
Lustig, Selen, also wirklich.
Ja, es ist wichtig. Es ist
total spannend.
Sehr wichtig.
Christian, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch, für alle, die zu dir wollen. Deine Praxis findet man in Potsdam. Und für alle, die nicht zu dir kommen können, die finden hoffentlich dann hier ein bisschen Rat und Hilfestellung in
diesem Podcast. Ja, es geht ja vor allem darum, letztendlich zu sensibilisieren, überhaupt erstmal jetzt gedanklich eine Tür aufzumachen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und eben nicht hört oder liest, Nahrungsergänzungsmittel sind alle Quatsch. Also ich kann nur berichten aus meiner Praxis, ich bin kein Wissenschaftler, habe kein Studienzentrum, aber in 20 Jahren Kinderarztpraxis ist es einfach eine wertvolle Maßnahme, die zu Gesundheit oder zu Verbesserung von Gesundheit und zu besserer Überwindung von Krankheit einfach führt. Und das sollte man einfach überlegen, ob man das nutzen mag, in welchem Umfang man das nutzen mag. Aber auch da ist der Hebel meiner Meinung nach größer, als manch einer denkt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Freue mich, dass ich hier sein durfte.
Was ist denn dein persönliches Lieblingssupplement?
Mein persönliches Lieblingssupplement für mich persönlich, ja, sind die Omega-3-Fettsäuren.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.